Liebe Geschwister, wir fahren heute Abend weiter mit dem begonnenen Thema, die Gemeinde als Leib Christi. Wir haben am letzten Sonntag uns die fünf Hauptthemen, die man in Verbindung mit dem Leib findet im Neuen Testament, angesehen, kurz in der Übersicht. Dann haben wir uns beschäftigt mit dem, was ein Geheimnis ist im Neuen Testament, weil der Leib Christi als ein Geheimnis vorgestellt wird, das heißt eine Wahrheit, die im Alten Testament völlig unbekannt war und erst im Neuen Testament geoffenbart worden ist. Und zwar wird dieses Geheimnis insbesondere genannt das Geheimnis des Christus. Und wir haben gesehen, der Ausdruck Christus bedeutet dann der Herr Jesus verbunden mit allen Erlösten der Gemeinde. Wir haben uns auch beschäftigt mit der geistlichen Bedeutung des Begriffs Leib im Alten Testament, dann auch mit der Taufe mit Heiligem Geist und gesehen, dass das nicht ein mystisches Erlebnis ist, sondern die wunderbare, aber nüchterne Heilstat Gottes, wenn ein Mensch eingefügt wird in den Leib Christi als Glied. Und dann haben wir schließlich auch noch unterschieden, was die Bibel sagt über den Leib Christi und was sie sagt über den wahren Weinstock in Johannes 15. Schließlich haben wir begonnen, uns der Reihe nach mit allen Stellen im Neuen Testament über den Leib Christi zu beschäftigen. Das ist Punkt 2, also Hauptpunkt 2 auf dem Blatt vorne. Wir haben uns beschäftigt mit Römer 12, wo interessanterweise in Kapitel 12 eben das Thema vom Leib behandelt wird, nachdem gerade im Römerbrief gezeigt wird, wie ein Mensch nur durch den persönlichen Glauben gerettet wird. Also es ist nicht etwas, das andere für ihn tun können, es ist auch nicht etwas, das eine Heilsinstitution, ein Kollektiv vermitteln könnte. Der Mensch steht allein persönlich vor Gott. Aber dann vervollständigt eben Römer 12, nun als Erlöster ist man nicht allein, sondern ist in die Verantwortung gestellt, den anderen Erlösten zu dienen. Wir sind Glieder voneinander. Dann haben wir die Verse in 1. Korinther 6, 12 bis 20 angesehen und dort festgestellt, dass der Begriff Glied am Leib Christi den ganzen Menschen umfasst, gewissermaßen mit Haut und Haaren. Denn der Körper des Erlösten wird dort bezeichnet als ein Glied Christi, am Leib Christi. Wir gehen zu 1. Korinther 10, Vers 17, obwohl ich dazu auch schon etwas gesagt habe, aber noch etwas Ergänzendes. Es geht im Zusammenhang um das Abendmahl und den Tisch des Herrn. Ich lese 1. Korinther 10 ab Vers 15. Ich rede als zu Verständigen. Beurteilet ihr, was ich sage. Der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen, denn wir alle sind des einen Brotes teilhaftig. Hier gibt es eine Verständnisschwierigkeit. Und zwar in Vers 17 wird gesprochen über den einen Leib. Wir sind ein Leib. Das ist also klar, da geht es um den Leib Christi, die Gemeinde, bestehend aus dem Herrn Jesus, das Haupt, und die Erlösten als Glieder am Leib. Aber die Frage ist, in Vers 16 wird doch gesprochen über das Brot, das wir brechen. Hieß es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Was bedeutet hier Leib des Christus? Ist das der menschliche Körper des Erlösers oder ist das hier gemeint die Gemeinde als Leib Christi? Und man könnte nämlich denken, das muss ja die Gemeinde sein, denn Vers 17 wird ja angeschlossen mit denn, begründend, denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen. Es ist ein Auslegungsproblem, das man vom Deutschen her nicht klären kann. Und zwar ist es so, dass mit denn übersetzte Wort im Griechischen kann begründend sein, aber es wird des Öfteren im Neuen Testament oder verschiedentlich gebraucht, um etwas Neues einzuführen, ein neuer Gedanke, der eingeführt wird. Und das passt hier auch viel besser, weil Vers 16 sagt zuerst, der Kelch, den wir segnen, ist ja nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus. Das ist klar, das Blut des Christus ist wirklich das Blut des Herrn Jesus, das am Kreuz geflossen ist. Und dann kommt das Brot, das wir brechen. Ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Dann ist es doch logisch, dass es hier jetzt um den Leib, den menschlichen Leib des Herrn geht. Und nicht plötzlich um die Gemeinde als Leib Christi. Also, aber Vers 17 führt dann etwas Neues zusätzlich ein. Denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen, denn wir alle sind des einen Brotes teilhaftig. Dadurch, dass alle Erlösten beim Abendmahl vom Brot nehmen, drücken sie aus, wir alle haben Anteil an dem Opfer des Herrn Jesus auf Golgatha. Und das ist uns allen gemeinsam. Wir alle haben darin, in dem Opfer des Herrn Jesus, haben wir unser Heil. Und nun erklärt Vers 17, und diese Einheit, dieses gemeinsame Teil ist so eng, dass wir selber zusammen eben auch einen Leib bilden. Und es wird nicht nur gesagt ein Leib, sondern auch ein Brot. Und so wird quasi erklärt, dass das Brot beim Abendmahl noch eine zusätzliche Bedeutung hat. Denn es weist nun nicht allein auf den Leib Christi am Kreuz hin, sondern auch, dass wir, die wir alle an diesem Opfer teilhaben, zusammen auch eine so enge organische Verbindung bilden, nämlich ein Leib. Und darum ist es eben richtig, dass wir beim Abendmahl beide Bedeutungen im Brot erkennen. Aber die erste Bedeutung ist wirklich der menschliche Leib des Herrn, den er für uns am Kreuz geopfert hat, hingegeben hat. Wir gehen weiter zu 1. Korinther 12. Da wird sehr ausführlich über den Leib Christi gesprochen. Aber wir müssen beachten, in welchem Zusammenhang. In Kapitel 12, Vers 1 beginnt es, was aber die geistlichen Offenbarungen betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr unkundig seid. Dieser Satz gibt schon die Überschrift. Es geht im Folgenden um die Wirkungen des Geistes Gottes. Und zwar gehören zusammen Kapitel 12, 13 und 14. In Kapitel 12 wird nun gezeigt, der Heilige Geist wirkt auf ganz verschiedene Weise durch die Erlösten. In diesem Zusammenhang wird über den Leib Christi gesprochen. Und es wird erklärt, es ist eben auch so, dass jeder Erlöste ein Glied ist, aber es gibt ganz verschiedene Glieder. Und das erklärt diese Vielfalt, die es unter den Erlösten gibt, im Dienst und in der Begabung. Es wird auch erklärt, alle sind notwendig, man kann auf kein Glied verzichten. Und es gibt keinen Grund, dass man Minderwertigkeitskomplexe hat und es gibt keinen Grund, dass man Überlegenheitskomplexe hat. Und um das zu verdeutlichen, diese Vielfalt und Notwendigkeit jedes Einzelnen, wird hier über den Leib gesprochen. Der Vollständigkeit halber, in Kapitel 13 geht das Thema von den geistlichen Wirkungen weiter, aber es wird betont, dass es die Liebe braucht, um wirklich zum Segen anderen dienen zu können. Und Vers 14 zeigt uns, dass man auch Besonnenheit, gesunden Menschenverstand braucht, um nützlich zu dienen. Diese drei Kapitel entsprechen übrigens den drei Namen des Heiligen Geistes in 2. Timotheus 1, Vers 7. Dort wird uns erklärt, wir haben nicht einen Geist der Furcht bekommen. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit oder Selbstbeherrschung. Also der Geist der Kraft, 1. Korinther 12, er wirkt in Kraft und auf ganz verschiedene Weise. Ein Geist der Liebe, es braucht die Liebe, um zu dienen, 1. Korinther 13. Ein Geist der Besonnenheit und der Selbstbeherrschung, Kapitel 14. Wir müssen wirklich uns auch gut Gedanken machen, dass unser Dienst vernünftig ist, in dem Sinn, dass wir wirklich das, was wir sagen, auch hinüberbringen, dass es verstanden wird, dass es Nutzen bringt. Gehen wir zu 1. Korinther 12 jetzt ein paar Verse näher ein. Vers 11. Alles dieses aber wirkt ein und derselbe Geist, einem jeden insbesondere austeilend, wie er will. Denn gleich wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele, ein Leib sind, also auch der Christus. Denn auch in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spräche, weil ich nicht Hand bin, so bin ich nicht vom Leib, ist er deswegen nicht von dem Leib? Und wenn das Ohr spräche, weil ich nicht Auge bin, so bin ich nicht von dem Leib, ist es deswegen nicht von dem Leib? Also, jetzt geht es um die Notwendigkeit der einzelnen Glieder. Und da könnte jemand sagen, na, ich bin so und so, also gehöre ich nicht dazu. Das geht nicht. Es ist nicht jemand so und so begabt, dass er irgendwie nicht dazu passt. Sondern der Fuß kann auch nicht sagen, weil ich nicht anders bin, eben nicht eine Hand, dann passe ich nicht dazu. Nein, er gehört dazu, weil er eben einfach zum Leib gehört. Und dann wird das begründet, Vers 17. Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo wäre das Gehör? Wenn ganz Gehör, wo der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder gesetzt, jedes einzelne von ihnen an dem Leibe, wie es ihm gefallen hat. Also, der Apostel Paulus wird drastisch und sagt, schaut mal, wenn der ganze Leib ein Auge wäre, also ein 80, je nach Person, sagen wir 60 bis 80 Kilogramm Auge. Ich würde so da vorne stehen, das wäre schrecklich, man hätte allen Grund zu flüchten. Also das ist ein Monster. Und genauso, wenn ich 60 oder mehr Kilo Ohr wäre. Das ist ein Monster. Aber das Ohr an seinem Platz erfüllt seine wunderbare Funktion. Und das zeigt gerade die Problematik, die immer wieder aufgekommen ist unter den Gläubigen, dass man manchmal alles uniformieren wollte. Alles genau in ein Schema passen und alle auf die gleiche Art bringen wollte. Und es ist völlig unbiblisch. Es ist letztlich ein Monster, das dabei herauskommt. Also das wird mal hier deutlich gemacht. Und es braucht niemand irgendwie Minderwertigkeitskomplex zu haben und sagen, ja, weil ich so bin, da bin ich nicht so nützlich. Aber auf der anderen Seite auch kein Überlegenheitskomplex, nämlich das kommt gerade nachher, Vers 19. Wenn aber alle ein Glied wären, wo wäre der Leib? Nun aber sind der Glieder zwar viele, der Leib aber ist einer. Das Auge kann nicht zu der Hand sagen, ich bedarf deiner nicht. Und wiederum das Haupt zu den Füßen, ich bedarf euer nicht. Sondern vielmehr die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig. Und so weiter. Also da haben wir das andere Extrem. Einer findet, er sei so wichtig, dass er sagt, den brauche ich nicht, den brauche ich nicht. Und so verdeutlicht eben hier der Leib unsere Wichtigkeit, die Wichtigkeit jedes Einzelnen, aber auch die Begrenztheit, dass wir uns immer wieder bewusst sind, wie notwendig wir angewiesen sind auf die anderen Gläubigen. Und erst wenn die Glieder zusammenwirken, füreinander Sorge tragen, wie das in Vers 25 steht, dann entsteht wirklich Segen. Und in diesem Zusammenhang möchte ich noch etwas sagen zu den Versen 4 bis 7. Es sind aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber derselbe Geist. Und es sind Verschiedenheiten von Diensten und derselbe Herr. Und es sind Verschiedenheiten von Wirkungen, aber derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Einem jeden aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Die Vielfalt besteht nicht nur in einer Fülle von Gnadengaben von verschiedenen, sondern es wird hier unterschieden, Verschiedenheiten von Gaben, Verschiedenheiten von Diensten, Verschiedenheiten von Wirkungen. Und dann wird betont, dass das gewirkt wird in allen. Ich habe in meiner Bibel speziell angestrichen, in allen. Das versetzt dem Denken des Einmannsystems den Todesstoß. In allen. Und auch Vers 7 betont, ich habe das auch speziell bei mir angestrichen, einem jeden aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Alle und jeder sind gefragt. Und da gibt es eben verschiedene Gnadengaben. Gnadengaben, sie werden nachher aufgelistet, das heißt nicht vollständig, sondern einfach beispielsweise, um zu zeigen, wie vielfältig das sein kann. Es gibt noch andere Stellen, Römer 12 listet noch andere Gaben auf, dann Epheser 4, nochmals andere Gaben. Dort zum Beispiel wird von Evangelisten, Hirten und Lehrer gesprochen. Aber es wird deutlich, jeder hat eine Gnadengabe bekommen. Das ist ganz wichtig. Und wer das nicht glaubt aufgrund dieser Stelle, der sei verwiesen auf 1. Petrus 4, dort ist es noch ausdrücklicher. 1. Petrus 4, Vers 10, dort heißt es, je nachdem ein jeder eine Gnadengabe empfangen hat, dienet einander damit als gute Verwalter der mancherlei Gnade Gottes. Ein jeder eine Gnadengabe. Also jeder hat das. Und es gibt ganz verschiedene. Aber weiter wird erklärt, es gibt auch ganz verschiedene Dienste. Nun, kann man das gut erklären? Ein Seelsorger, ein Hirte, kann ganz verschiedene Dienste tun. Mit der gleichen Gabe. Er kann zum Beispiel jemanden besuchen, der in Not ist. Und ihm Mut zusprechen. Aber er kann auch einen Vortrag halten, der zur Ermutigung ist und der wirklich seelsorgerlichen Bedürfnissen entspricht. Das ist nicht der gleiche Dienst. Also es gibt verschiedene Gaben, aber innerhalb der Gaben gibt es noch ganz verschiedene Arten von Diensten. Und damit nicht genug, nämlich ein Seelsorger, der, sagen wir, eine kranke Person besucht, schwerkranke Person, der wird das anders angehen als wieder jemand, der auch die Gabe als Hirte hat und zur gleichen Person geht. Also auch wie der Heilige Geist durch diejenigen, die die gleiche Gabe haben, den gleichen Dienst, da wirkt er doch wieder verschieden. Also haben wir auf drei Ebenen diese Vielfalt. Und das muss sein. Und das bewahrt uns eben vor so strengen schematischen Vorstellungen, wie alles zu gehen hat. Es ist also völlig individuell. Und man kann auch behaupten, es hat noch nie in den fast 2000 Jahren Kirchengeschichte ein Glied gegeben, das gleich war wie das andere. Also bei jedem war die Gabe immer wieder verschieden. Auch wenn es die gleiche Gabe war, sagen wir, die Gabe als Lehrer oder die Gabe als Evangelist, die Gabe als Hirte oder die Gabe als das Wort der Weisheit und so weiter. Immer in jeder Person wieder ganz anders. Und auch die Dienste und die Wirkungen waren immer wieder ganz anders. Das zeigt uns eben die Vielfalt, wie Gott wirkt. Und Gott liebt die Vielfalt. Und das ist doch eigentlich auch ganz klar, wenn man nur die Natur anschaut. Gott liebt das Übermaß an Vielfalt, wenn man die Pflanzen und Tiere betrachtet. Und eben auch bei den Menschen. Und eben ganz speziell in der Gemeinde, in der Versammlung Gottes. Und so wird also hier mit dem Leib betont, wie jeder gefordert ist. Es ist also nicht so wie beim Fußballspielen, wo 2x11 Personen wie wild die ganze Arbeit machen und ein paar Tausend, die sitzen darum herum, tun nichts außer schreien und anfeuern. Das gibt es nicht, diese zwei Gruppen. Aber in der Praxis hat es das sehr oft gegeben, dass ein paar, die springen dauernd rum und viele, die feuern nur an oder kritisieren oder schießen mit Tomaten oder was auch. Kann es auch anders machen. Aber das soll eben nicht sein. Also da hat in dieser Hinsicht hat die Gemeinde wirklich überhaupt gar nichts zu tun mit Fußball. Einem jeden wird die Offenbarung zum Nutzen gegeben. Gott, der alles in allen wirkt. Und wir müssen achten eben auf die beiden Gefahren, die in jeder örtlichen Gemeinde, örtlichen Versammlung da sind. Immer wieder das Problem des Minderwertigkeitskomplexes und immer wieder das Problem des Überlegenheitskomplexes. Und beides ist falsch und verurteilt hier. Dann gehen wir weiter zu Epheser 1, Vers 22. Da ist es nur ein Vers. Es geht um den Auferstandenen, den Herrn Jesus Christus zur Rechten Gottes. Und da heißt es, Vers 20 am Schluss, und er setzte ihn zu seiner Rechten in den himmlischen Örtern, über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen. Und hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Versammlung gegeben, welche sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Das ist eine ganz eigentümliche Stelle. Es wird uns gezeigt, wie der Mensch, Jesus Christus, der Auferstandene, alle Autorität hat heute im Himmel und damit auch über Erden, über die Erde. Aber als solcher, der den höchsten Platz hat, ist er gegeben als Haupt der Gemeinde. Und dann wird die Gemeinde genannt, sein Leib, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Und man wagt fast nicht das zu sagen, was hier ausgedrückt wird. Weil der Jesus, der Sohn Gottes, brauchte uns Menschen überhaupt nicht. Gott brauchte uns Menschen überhaupt nicht. Er war voll genügend in sich selbst. Der Herr Jesus ist Mensch geworden. Und es war Gottes Ratschluss, dass er als Mensch sich mit erlösten Menschen verbindet. Und er ist das Haupt. Aber das Haupt braucht einen Leib. Ich meine, wenn nur mein Kopf da wäre, das wäre erschreckend. Ein Kopf ohne Körper, etwas Schreckliches. Und insofern ist also die Ergänzung der Leib, die Erlösten, absolut notwendig. Und darum nennt die Bibel uns, die Erlösten, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Das ist schon gewaltig. Und wir haben ja eben letztes Mal gesehen, dass dann wirklich das ganze Haupt und Leib wird genannt der Christus. Also das ist ein ganz sonderbarer Adel wird uns hier in dieser Stelle zugesprochen. Dann kommen wir zu Kapitel 2, Vers 11. Deshalb seid eingedenk, dass ihr einst die Nationen im Fleisch, welche Vorhaut genannt werden von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, entfremdet dem Bürgerrecht Israels und Fremdlinge betreffs der Bündnisse der Verheißung, keine Hoffnung habend und ohne Gott in der Welt. Also diese Verse sagen, ihr Epheser, ihr seid keine Juden. Und ihr hattet überhaupt keinen Anteil an all diesen Bündnissen im Alten Testament. Ihr lebtet ohne Gott, ohne den wahren Gott, ohne Christus, ohne den verheißenen Erlöser. Und jetzt ist alles so anders geworden. Vers 13. Jetzt aber, in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne waret, durch das Blut des Christus nahe geworden. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht und abgebrochen hat die Zwischenwand der Umzäunung, nachdem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen hinweggetan hatte, auf dass er die zwei friedenstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen schüfe und die beiden in einem Leib mit Gott versöhnte durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Nun finden wir zwei, die zusammengefügt worden sind. Die zwei sind die Heiden, die nicht zum Volk Israel gehörten und gehören, und die anderen, das sind die Israeliten, die gläubigen Israeliten und die gläubigen Heiden. Das sind die beiden. Und die sind jetzt zusammengefügt worden, und zwar zusammengefügt zu einem neuen Menschen geschaffen. Und da haben wir den Leib Christi. Der wird genannt ein neuer Mensch. Und hier wird ein Bild genommen vom Tempel in Jerusalem, der damals noch stand. Es war nämlich so, die Heiden konnten ja auch nach Jerusalem kommen. In den Vorhof der Heiden. Und wenn sie da sich mehr und mehr dem eigentlichen Tempelgebäude, zum großen Teil mit Gold überzogen, näherten, plötzlich kam eine Abschrankung. Mit regelmäßigen Abständen, mit Aufschriften versehen, die sagten, wer jetzt als Nichtjude weitergeht, der wird die Todesstrafe erleiden. Und diese Abgrenzung, die nannte man die Zwischenwand der Umzäunung. Diesen Ausdruck haben wir hier in Vers 14. Es war nämlich eine kleine Mauer von 50 cm Höhe ungefähr und darüber ein Holzzaun etwa 1 Meter. Also nicht sehr hoch. Nämlich so, dass die Heiden noch einen guten Blick darüber hinweg hatten zum eigentlichen Tempelhaus, dem Zeugnis für den einen wahren Gott. Und diese Zwischenwand der Umzäunung machte die Trennung zwischen Heiden und Juden total. Auch zwischen gläubigen Heiden. Denn wenn ein Gläubiger nach Jerusalem kam, sagen wir, der Kämmerer von Äthiopien, der durfte nicht weitergehen. Aber die gläubigen Juden in der Apostelgeschichte, die konnten dauernd über die Zwischenwand der Umzäunung darüber hinweggehen. Es war eine Trennung zwischen gläubigen Juden und gläubigen Heiden. Und jetzt sagt der Apostel Paulus, diese Zwischenwand ist durch Christus abgebrochen worden. Das war natürlich skandalös, was er hier sagte, für die damalige Zeit. Denn die Zwischenwand war immer noch da. Und der Epheserbrief wurde geschrieben im Jahr 62. Und die war immer noch da und voll in Betrieb. Aber 8 Jahre nach dem Epheserbrief haben die Römer Jerusalem zerstört und den Tempel. Das jüdische Volk wurde zerstreut in alle Kontinente und nie mehr konnte der Tempel aufgebaut werden und auch nie mehr die Zwischenwand der Umzäunung. Bis zum heutigen Tag nicht. Obwohl man tagtäglich im Judentum betet um die Wiedererrichtung des Tempels. Und genau in diesen 2000 Jahren hat Gott sich ein neues Volk gesammelt aus gläubigen Heiden und gläubigen Juden. Und hat sie zusammengefügt, und zwar nicht einfach so als ein Grüppchen irgendwie zusammengefügt, sondern organisch verbunden, in sich selbst zu einem neuen Menschen geschaffen. Und die beiden sind quasi in einem Leib mit Gott versöhnt. Und das ist total neu. Von diesem Gedanken findet man im Alten Testament überhaupt nichts. Von dieser Zusammenfügung. Und sie war auch total skandalös damals. Ein Ärgernis für die Juden. Und übrigens, wegen dem kam Paulus ins Gefängnis nach Rom. Er war doch in Jerusalem, Apostelgeschichte 21. Und dann hat man ihn verleumdet. Der Mann hat Griechen in den Tempel hineingeführt und ihn verunreinigt. Und Lukas erklärt, man hatte ihn mit einem Griechen gesehen in der Stadt. Das war totale Verleumdung. Aber man hat quasi gesagt, er hätte Nichtjuden in der Mehrzahl. Man hat ihn zwar nur mit einem gesehen, dann wurde es frisiert auf die Mehrzahl, dann ist es ein bisschen eindrücklicher, eben über die verbotene Abschrankung hinausgeführt. Und wegen dieser Verleumdung kam dann die ganze Gefangenschaft von Paulus und der ganze Leidensweg bis nach Rom. Aber warum hat man ihn so verleumdet? Weil genau das Ärgernis war. Dass der Apostel Paulus um die ganze Welt umherging, das Evangelium predigte und die Menschen, die Heiden, die begannen zu glauben an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, die führte er nicht dazu, dass sie Juden wurden. Die machte er zu keinen Proselyten. Die ließ er nicht die Beschneidung über sich ergehen. Er verbot sogar mit dem Galaterbrief ganz massiv, dass sie sich beschnitten. Und das war das große Ärgernis damals. Aber der Apostel Paulus erklärt, das ist eine Offenbarung Gottes. Eine ganz neue. Und davon kann man im Alten Testament nichts lesen. Das führt uns zu Kapitel 3. Dieserhalb, ich, Paulus, der gefangene Christi Jesu für euch die Nationen. Jetzt betont er, seht ihr, ich bin im Gefängnis. Und zwar genau wegen diesem Punkt. Genau wegen diesem Punkt. Für euch die Nationen. Weil ich euch als vollwertig betrachte, obwohl ihr keine Juden geworden seid, keine Proselyten. Und dann sagt er, wenn ihr anders gehört habt von der Verwaltung der Gnade Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist, dass mir durch Offenbarung das Geheimnis kundgetan worden, wie ich es zuvor in Kurzem beschrieben habe. Kapitel 2. Woran ihr im Lesen merken könnt, mein Verständnis in dem Geheimnis des Christus, welches in anderen Geschlechtern den Söhnen der Menschen nicht kundgetan worden, wie es jetzt geoffenbart worden ist, seinen heiligen Aposteln und Propheten im Geist. Jetzt kommt der Inhalt. Dass die aus den Nationen Miterben seien und Miteinverleibte und Mitteilhaber seiner Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. In der alten Elberfelder gibt es bei Miteinverleibte eine Fußnote und die erklärt wörtlich Mitleib. Dass also die Gläubigen aus den Heiden, aus den Nationen, die gehören mit zu einem Leib. Und das ist das Geheimnis. Und das war für die Juden so skandalös, weil sie keinen Hinweis hatten im Alten Testament, dass Gott so etwas tun würde. Aber Gott hat sich dazu gestellt. Und darum wurde bis heute, vom Jahr 70 bis heute, erlaubte Gott nicht mehr, dass man dieses Mäuerchen mit einem kleinen Zaun darüber wieder aufrichten konnte. Das ist gewaltig. 2000 Jahre Geschichte. Und ein Volk, das Tag für Tag ein kleines Mäuerchen mit einem Zaun darüber errichten wollte, konnte es nicht mehr. Ist geplant für den dritten Tempel. Will man das wieder einführen? Die Zwischenwand der Umzäunung. Ich habe die Pläne davon. Ist geplant. Man hat es nie ausführen können. Und so hat Gott dieses Geheimnis eben ganz eindrücklich bestätigt. Und 8 Jahre nach dem Epheserbrief ist diese Zwischenwand abgebrochen worden und hat bestätigt, was hier steht, dass Christus durch seinen Tod am Kreuz die Zwischenwand abgebrochen hat. Aber wenn man sich jetzt das gut überlegt, wie gerade das Thema von der Zwischenwand und dem Leib eng zusammengehört, wie oft haben die Gläubigen in 2000 Jahre Kirchengeschichte, aber doch Zäune aufgerichtet zwischen wahren, treuen Kindern Gottes. Ich sage nicht zwischen Ungläubigen und Gläubigen, denn da lehrt die Bibel die Absonderung. Ich sage auch nicht zwischen solchen, die in der Sünde leben und solchen, die dem Herrn nachfolgen. Nein, zwischen solchen, die wirklich von Herzen dem Herrn nachfolgen wollen. Und was man hier sieht, das ist eigentlich ein Angriff auf das Kreuz Christi. Denn Christus hat abgebrochen die Zwischenwand der Umzäunung, und zwar durch seinen Tod am Kreuz. Das macht das Ganze eigentlich sehr, sehr feierlich. Nun, wir machen 2 Abende an diesem Thema, aber wenn wir noch denken an Kapitel 3, Vers 8, dann sehen wir die Problematik. Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und alle zu erleuchten, welches die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her verborgen war in Gott, der alle Dinge geschaffen hat. Es wird hier genannt ein unausforschlicher Reichtum von Christus. Aber da meint wieder der Christus meint Haupt und Leib zusammen. Ein unausforschlicher Reichtum. Das zeigt also wirklich, wie wir nur ein bisschen Rahmen abnehmen von dem Thema, aber dieses Thema muss uns das ganze Leben hindurch beschäftigen, denn es ist ein unausforschlicher Reichtum drin verborgen. Gehen wir zu Epheser 4. Da finden wir ganz besonders ausgedrückt das Thema vom Wachstum. Und ich möchte lesen ab Vers 10. Der hinabgestiegen ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, auf das er alles erfüllte. Und er hat die einen gegeben als Apostel und andere als Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer zur Vollendung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zu der Erkenntnis, zu der Einheit des Glaubens und zu der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu dem erwachsenen Mann, zu dem Maß des vollen Wuchses der Fülle des Christus, auf dass wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her getrieben, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, die da kommt durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum, sondern die Wahrheit festhaltend in Liebe. Lasst uns heranwachsen in allem zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus, aus welchem der ganze Leib wohl zusammengefügt und verbunden durch jedes Gelenk der Darreichung nach der Wirksamkeit, in dem Maß jedes einzelnen Teiles für sich das Wachstum des Leibes bewirkt, zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Also wir merken sofort auch beim flüssigen Durchlesen, es geht hier um Wachstum. Diese Begriffe werden hier wiederholt gebraucht. Und das ist eben auch ein Thema in Verbindung mit dem Leib. Der Leib ist etwas Organisches, etwas Lebendiges. Und das bleibt nicht irgendwie stehen. Das wächst. Und so sehen wir, Glaubensleben ist nie Stillstand, ist nie irgendwie ein Status quo, der einmal erreicht ist und einfach so ist, sondern es ist ein beständiges Wachsen. Und das beinhaltet auch die Möglichkeit, dass es Veränderung gibt in einer örtlichen Gemeinde, nicht Revolutionen und so weiter, aber Änderung, indem jedes einzelne Glied wächst im Glauben. Und das Ziel ist ganz klar vorgegeben, dass man wächst nicht irgendwo hin, sondern Vers 15, lasst uns heranwachsen in allem zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Also die Zielrichtung ist ganz klar gegeben. Man kann sich entwickeln, indem man sich auseinanderentwickelt. Aber dann hat man auch verschiedene Ziele. Aber wenn wir alle ganz klar das Haupt als Ziel haben, in unserer Veränderung, in unserer Entwicklung, dann werden wir vor Fehlentwicklung bewahrt. Aber dann ist es gesundes Wachstum. Und das ist es, was wir brauchen. Und dieser Abschnitt erklärt uns auch, wie die verschiedenen Gaben gegeben sind, damit gerade dieses Ziel, das Wachstum, das Erwachsenwerden, das Hinkommen zum Haupt, dass das ermöglicht wird. Und es zeigt uns auch, wie notwendig es ist, dass wir eben zusammenhalten und nicht ein Solo-Christentum für uns leben wollen, denn dann können wir nicht wirklich wachsen. Wir brauchen die anderen Glieder und die Darreichung und Wirksamkeit der anderen Glieder, um im Glauben überhaupt gesund wachsen zu können. Dann in den Versen 17 bis 32 ist das Thema immer noch nicht abgeschlossen. Denn plötzlich auch hier wird über den neuen Menschen gesprochen und es wird davon gesprochen, wir sind Glieder. Aber das Thema ist jetzt hier nicht mehr Wachstum, sondern es ist die Frage, wie leben wir als Christen? Ich möchte nur herausgreifen, wir können nicht Vers für Vers durchgehen. Vers 25 und 26. Deshalb, da ihr die Lüge abgelegt habt, redet Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind Glieder voneinander. Und sündiget nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und gebet nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern arbeite vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, auf das er dem Dürftigen mitzuteilen habe. Und so weiter. Also hier geht es darum, wie leben wir. Das Thema Lüge. Ist das ein Thema? Es ist leider ein Thema. Und das wird auch im Epheserbrief ganz klar behandelt. Es wird gesagt, als Erlöste, da müssen wir die Lüge ablegen. Miteinander die Wahrheit. Voneinander. Das ist die Begründung. Also wenn wir schon Glieder am Leib sind, organisch eine Einheit bilden, wie kann man sich als Gläubige gegenseitig belügen? Und es werden in diesen Versen noch andere Dinge über das Verhalten, das gegenseitige Verhalten ausgedrückt. Und das zeigt uns nun eben, wie das Thema vom Leib, das ist nicht einfach irgendwie etwas Abstraktes und den meisten fehlt irgendwie der Bezug zum Leben. Der Bezug ist ganz direkt da. Denn es geht um das Verhalten, ein gottgemäßes, gerechtes, wahrhaftiges, liebevolles Verhalten miteinander. Und da möchte ich gerade noch den Vers 32 dazu anfügen. Seid aber gegeneinander gütig, mitleidig, einander vergebend, gleich wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Das Gegeneinander kommt wieder daraus hervor, wir sind Glieder voneinander. Und dann zu Epheser 5. Da möchte ich nur darauf hinweisen, auf diese besondere Verbindung hier zwischen zwei verschiedenen Geheimnissen. In Epheser 5 geht es nämlich um ein ganz anderes Thema. Christus, der Mann, die Gemeinde, seine Frau. Es geht übrigens nicht um der Braut, der Bräutigam und die Braut. Sondern es geht hier um einen Ehestand. Wir finden beides im Neuen Testament. Wir werden 2. Korinther 11 gesehen als verlobt mit dem Herrn. Aber hier in Epheser 5 werden wir gesehen als verheiratet. Das sind zwei Seiten der Medaille. Wenn man verlobt ist, dann darf man nach Gott, nach der Bibel nicht zusammenleben. Also man ist getrennt. Und so ist der Herr Jesus als Mensch im Himmel und wir sind auf der Erde. Das ist der Zustand von Verlobung und wir warten auf die Hochzeit, wo wir im Himmel eingeführt werden. Aber es ist auf der anderen Seite so, dass obwohl der Herr Jesus als Mensch im Himmel ist, er ist der Sohn Gottes. Er ist Gott. Er ist allgegenwärtig und hat es auch verheißen in Matthäus 28. Siehe, ich bin bei euch bis zur Vollendung des Zeitalters. Und sein Hiersein, seine Nähe ist so wirklich, dass die Bibel eben auch unsere Beziehung zum Herrn beschreibt als Ehestand. Er der Mann, wir die Frau. Nun ist das Interessante, da wird gesprochen eben über die Beziehung von Mann und Frau und was das bedeutet im Licht davon, wie Christus der Mann der Versammlung ist. Aber dann heißt es in Vers 29, denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, gleich wie auch der Christus die Versammlung. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinen Gebeinen. Deswegen wird ein Mensch seinen Vater und seine Mutter verlassen und seinem Weib anhangen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber sage es in Bezug auf Christus und auf die Versammlung. Ist plötzlich in Verbindung mit dem Ehestand, wird das Thema vom Leib wieder aufgenommen. Und zwar wird es hier verknüpft, denn so wie Mann und Frau in der Ehe ein Fleisch werden, ein Körper, da merken wir, aha, da sind wir genau auf der gleichen Stufe, wie mit dem Leib. Eine organische Einheit zwischen Haupt und Leib. Und so wird erklärt, wie eben diese verschiedenen Aspekte letztlich alle eine Einheit bilden. Und darum bedeutet das auch, wir können nicht die verschiedenen Aspekte, wie die Bibel die Gemeinde, die Versammlung beschreibt, so mit dem Messer voneinander abschneiden. Das ist jetzt das Thema vom Haus, das ist das Thema vom Leib, das ist das Thema von der Braut. Geht nicht. Und jetzt haben wir gesehen, die Verbindung von Ehestand und Leib gehört zusammen. Aber auch das Haus, denn in 1. Mose 2 macht Gott Eva. Und da heißt es in 1. Mose 2, und der Herr baute aus der Rippe eine Frau. Das Wort bauen wird gebraucht, was sonst für Häuserbau benutzt wird. Und da sehen wir, wie das Thema vom Haus Gottes ebenfalls verbunden ist mit dem Thema von Mann und Frau, und Mann und Frau ist verbunden mit dem Thema vom Leib. Es ist eben alles eine Einheit. Und es werden verschiedene Seiten beleuchtet. Jetzt gehen wir noch weiter zu Kolosser 1. Im Kolosserbrief wird die Einzigartigkeit des Sohnes Gottes vorgestellt. Während im Epheserbrief mehr der Leib behandelt wird, wird im Kolosserbrief mehr das Haupt behandelt. Und ich lese ab Vers 17. Und er ist vor allen. Und alle Dinge bestehen zusammen durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes der Versammlung. Sehen wir, das Wort er ist sperrgedruckt in der Elberfelder. Es ist im Grundtext speziell betont. Nicht, und er ist das Haupt des Leibes, sondern, und er ist das Haupt des Leibes der Versammlung und kein anderer. Welcher der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, auf das er, auch hier sperrgedruckt, und kein anderer, in allen Dingen den Vorrang habe. Also hier wird wirklich gezeigt, er und kein anderer. Und ich habe das am Sonntag angetönt, wie in der Geschichte der Kirche das Haupt, die Stellung des Herrn als Haupt, immer wieder streitig gemacht wurde. Das übernahm schon im zweiten Jahrhundert, begann es, dass man einen Bischof an die Spitze einer örtlichen Versammlung setzte. Ein Bischof. Das monarchische Episkopat hat da begonnen. Und zwar in guter Meinung. Das war nämlich in Abwehr von Irrlehren. Gerade von der Irrlehre, die Gottheit und Menschheit Christi leugnete. Da hat man sich gesagt, wenn einer die Führung übernimmt, starker Mann, dann kann man das draußen halten. Und so hat man eben die Macht konzentriert. Aber wenn es so quasi eine Demokratie ist, dann können alle da reinschwatzen, da kommt alles Böse rein. Und so hat man das damit herausbringen wollen. Und der nächste Schritt war dann, dass man Bischöfe auch erhob, nicht nur über eine Gemeinde, sondern über eine Gruppe von Gemeinden. Und so ging die Entwicklung stufenweise bis 440 und dann wurde der Bischof von Rom zum Papst, Leo der Erste. Das ist der direkte Weg gewesen nach Rom. Aber in bester Meinung, um das Böse abzuhalten. Und der Kolosserbrief sagt, er ist das Haupt des Leibes und kein anderer. Und ich habe jetzt nur bis 440 erzählt, aber wir können weitergehen bis 1998. Das Problem steckt im Menschen schlechthin. Dann noch zu Kolosser 1, Vers 24 und folgende. Da betont der Apostel Paulus, dass er ein Diener ist für den Leib Christi. Und beschreibt, wie er dient. Und das ist so eindrücklich. Ein Diener für den Leib. Und das sieht bei ihm praktisch so aus. Vers 28. Denn wir verkündigen, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren, in aller Weisheit, auf dass wir jeden Menschen vollkommen in Christus darstellen wozu ich mich auch bemühe, indem ich kämpfend ringe nach seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt, in Kraft. Also er nennt sich in Vers 25 Diener der Versammlung, Diener des Leibes. Und hier erklärt er kämpft förmlich dafür, dass wirklich jeder Einzelne, der als Glied zu diesem Leib gehört, dass der im Glauben Fortschritt macht und wächst. Und da können wir nur denken noch an 1. Korinther 11, Vers 1. Seid meine Nachahmer, gleich wie ich auch Christi. Und dann in Kolosser 2, in den Versen 6 und folgende, wird gesprochen über das Problem von Irrlehre, zerstörender, zersetzender Irrlehre, die die Gemeinde in Kolosse damals bedrohte. Und dann wird einfach so eingefügt, in Vers 18, lasst niemand euch um den Kampfpreis bringen, der seinen eigenen Willen tut, in Demut und Anbetung der Engel, indem er auf Dinge eingeht, die er nicht gesehen hat, eitlerweise aufgeblasen von dem Sinn seines Fleisches und nicht festhaltend das Haupt, aus welchem der ganze Leib durch die Gelenke und Bande Darreichung empfangend und zusammengefügt das Wachstum Gottes wächst. Also plötzlich in dieser Abhandlung über Irrlehre und ihre Gefahr, Philosophie, die wegführt von Christus, dann plötzlich wird gesagt, eben, wie man verführt wird von diesen Dingen, und letztlich ist es ein inneres Aufgeblasensein, eitlerweise aufgeblasen von dem Sinn seines Fleisches, nicht festhaltend das Haupt. Das heißt also, wenn jedes einzelne Glied wirklich in einer ganz direkten Verbindung mit dem Haupt lebt, dann kann man bewahrt werden vor ihrer Lehre. Jedes Glied in unserem Körper ist direkt mit dem Haupt verbunden. Und das wissen wir heute noch besser als die Kolosser damals. Die ganzen Nervenbahnen, die ganze Verbindung ist da, der Kontakt. Und wenn jedes Glied so in lebendigem, direktem Nerv, mit Nervenbahnen verbunden ist mit dem Haupt, dann können wir bewahrt werden. Aber was ist, wenn man den Kontakt der Nervenbahnen unterbricht durch Anästhesie, dann spürt man nichts mehr. Und das ist sehr gefährlich. Dann spürt man auch nicht mehr, wenn man irgendwo drankommt und sich verletzen würde, wenn das Gefühl nicht mehr da ist. Und so ist es, wenn diese Verbindung durch Anästhesie unterbrochen wird, also wenn diese Gebetsverbindung mit dem Haupt nicht mehr tagtäglich da ist, dann sind wir in Gefahr, schwer verletzt zu werden und zu Schaden zu kommen. Und das wird uns auch so eindrücklich mit der Lehre des Hauptes und des Leibes dargelegt. Und so kommen wir schon zum Schluss. Kolosser 3, in den Versen 5 bis 17, wird auch wieder auf das Verhältnis der Erlösten untereinander gesprochen, in Verbindung mit dem Leib. Und da möchte ich lesen, so ausschnittweise, Vers 14. 3, Vers 14. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, welche das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu welchem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib, und seid dankbar. Es geht im ganzen Abschnitt um das gegenseitige Verhältnis. Und da wird gesagt, der Friede des Christus soll regieren in unseren Herzen. Es steht nicht, der Friede des Christus regiert. Im tausendjährigen Reich werden wir einmal sagen können, Christus regiert in Frieden. Und es wird so sein, und wer sich dagegen auflehnt, der wird die Konsequenzen tragen müssen. Aber heute ist es nicht so. Es ist eine Aufforderung. Wir müssen dem Herrn in unseren Herzen wirklich das Regiment ganz bewusst und jeden Tag neu übergeben. Und dann kann es so sein, dass er regiert. Aber dann wird sich diese Friedensherrschaft in unserem Herzen auswirken. Denn es bezieht sich nicht auf uns allein. Wir sind berufen worden in einem Leib. Das heißt, dass unzählige erlöste Menschen auf dieser Erde der Welt zeigen. Übrigens, es kommt noch eine ganz wunderbare Zeit, wenn Christus einmal in Frieden regieren wird. Und wir geben euch schon einen Vorgeschmack davon ab. Und was haben wir gemacht? Merken die Menschen, das muss wirklich mal ganz wunderbar sein, wenn Christus regiert. Es gibt nämlich ganz viele Menschen auf dieser Erde heute schon, in deren Herzen Christus regiert. Und wenn man die anschaut, wie die miteinander umgehen, das ist wunderbar. Also die Botschaft vom tausendjährigen Reich, das ist etwas ganz Wunderbares. Aber was haben wir damit gemacht? Haben wir die Menschen wirklich verlangend gemacht für das tausendjährige Reich, für die Herrschaft Christi? Oder haben wir sie abgestoßen, indem wir davon nichts gezeigt haben oder zu wenig? Und darum, es ist an die Verantwortung appelliert und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu welchem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib und seid dankbar. Also so sehen wir, das Thema vom Leib ist ein gewaltiges Projekt Gottes, mit dem er der Welt etwas zeigen wollte und zeigen will. Und wir sind berufen, eben das Thema zu studieren, aber dann uns im Einzelnen zu fragen, was bedeutet jetzt das konkret für mich? Was muss ich in meinem Leben ändern? Was müssen wir in unserem gegenseitigen Verhältnis ändern, damit wir wirklich etwas von dieser Demonstration, die Gott damit abgeben wollte in dieser Welt, besser und mehr zur Ehre Gottes verwirklichen können?